Heute mit Dr. Michael Bohne, Arzt, Psychiater, Auftrittscoach. Er weiß, wie man gegen Lampenfieber angehen kann. Er hat verschiedene Hypothesen aufgestellt, warum das Klopfen wirken könnte. Es gibt keine verlässlichen Studien darüber. Kann denn der Teil von Ihnen, der Naturwissenschaftler, ja, der Arzt, der Psychiater, ja, ist, das verantworten, etwas, ja, mit Leuten zu machen, was überhaupt, ja, noch gar nicht, ja, geklärt, unbedingt, ist?
Also wenn Sie sich angucken, warum Medikamente in der Medizin wirken, von den meisten wissen wir es gar nicht. Oder wir haben es später festgestellt erst, oder man hat gemerkt, das wirkt ja gegen was ganz anderes und dann wird es da angesetzt. Wenn man sich die Psychotherapieforschung bisher anguckt, naja, das ist, vieles ist nicht ganz so klar, manches ist schon klarer. Und ich finde, ich habe als Praktiker auch eine Verantwortung zu gucken, ist das, guck mal, Konventionelle, was ich kenne, wirklich hilfreich? Ich kenne viele anerkannte Techniken, die ich für sehr wenig wirksam halte.
Zum Beispiel?
Ne, würde ich jetzt gar nicht so konkret drauf eingehen, weil auch niemand zu nahe treten zu wollen. Aber sag mal so, es gibt eben Sachen, wo ich auch das Gefühl habe, also wenn jemand mit einem kleinen Problem kommt, also Auftrittsangst zum Beispiel, Auftrittslampenfieber, störendes Lampenfieber, und der sagt, ich war 50, 80 Stunden bei einem Therapeuten und es hat nichts verändert, dann stimmt was nicht. Da kann man schneller was bewirken.
Auch dauerhaft?
Ja, sicher. Gut, es gibt Probleme und Störungen bei Menschen und es gibt schlimme Erlebnisse, die man gehabt haben kann. Das dauert immer länger, das ist völlig klar. Und wenn jemand niemals eine gute, sag mal, vertrauensgebende Beziehungsperson im Leben erlebt hat, dann wird das alles länger dauern, das ist klar. Aber warum halte ich es für extrem sinnvoll, auch neue Sachen auszuprobieren? Weil wir können nicht sagen, dass wir alles schon zu Ende entwickelt haben im Bereich des Coachings und der Psychotherapie. Wir sind echt auf dem Weg. Und gerade Traumatherapeuten waren immer sehr innovativ, haben immer wieder geguckt, was kann man noch machen, was ist hilfreich. Wir haben ja immer gedacht, dass das redende, das heilende Wort hilfreich ist. Und wir haben jahrelang Menschen, die schwer traumatisiert worden sind, immer wieder befragt, wie war das und erzähl doch mal. Im Grunde würde man das heutzutage nie mehr so machen. Das ist, weil man gemerkt hat, Menschen rutschen oftmals wieder in das Erleben rein und kommen da nicht wieder raus. Also jegliche moderne Form von Traumatherapie ist eine etwas ungewöhnlich anmutende. Man klopft auf sich rum, man macht Augenbewegungen, man spielt mit Wahrnehmung, indem man sich vorstellt, das ganze Erleben auf einer Leinwand zu sehen. Also man macht irgendwas, was die neuronale Verarbeitung verändert. Und das ist ja nicht so ganz unwissenschaftlich, was wir da machen. Also ich habe ja alle möglichen anderen Erfahrungen, Ausbildungen, Methoden an Bord und dann probiere ich was Neues aus. Dann sehe ich, funktioniert es oder funktioniert es nicht. So, dann gibt es sozusagen die Supervisionskreise und Ausbildungskreise, wo ich anderen was vermittle und wir machen an uns selbst die Erfahrung. Das ist ganz wichtig übrigens, dass man selbst ausprobiert, wirkt das bei mir, bei meinen Themen und Problemen, die man so hat. Und dann gehen die Ausbildungskandidaten in ihre Praxen und ihre Krankenhäuser und Kliniken und probieren das aus und kommen wieder und sagen, Mensch, das hat super funktioniert, das. Sodass ich mittlerweile, ich selbst ungefähr 25.000 Themen damit behandelt habe und 750 Kolleginnen und Kollegen ausgebildet habe. Da kriegt man ja tausende von Fallgeschichten erzählt. Und die, also das, was ich sehe und das, was die Teilnehmer berichten, ist so überzeugend, dass ich in vielen Bereichen gar keine Studien brauche, weil ich sage, das ist so evident, das muss man nicht untersuchen, warum es wirkt, wo man vorsichtig sein sollte, wo es nicht wirkt. Das müsste man alles noch dringend untersuchen. Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Bereich, der so viel Selbsthilfebücher produziert hat wie dieser Klopfbereich. Also das sind ja Hunderte mittlerweile von Büchern, wo mittels Klopfen man sich selbst sozusagen ein Stück coachen kann. Und das ist auch wieder das Faszinierende. Ich kenne auch keine Methode oder Technik, die im Selbsthilfebereich tatsächlich so eine hohe Wirkpotenz hat, die tatsächlich so viel benutzt wird und die aber gleichzeitig die professionellen, ne, akademisch sozialisierten Psychotherapeuten und Coaches auch interessiert.
Wo wirkt sie denn nicht? Oder anders, ja, gefragt, ja, bei Schizophrenie, um, ja, jetzt mal harte, ja, Störungen zu, ja, nehmen, bei Ängsten, bei Depressionen, bei Zwängen, ja. Ja. Kriegt das alles mit Klopfen weg?
Nee, da würde ich jetzt differenzieren. Bei Schizophrenie würde ich erstmal die schizophrene Symptomatik überhaupt nicht damit angehen und in der akuten Phase sowieso gar nicht, eine totale Kontraindikation. Ich habe aber Kollegen, die sich spezialisiert haben auf diese Klientel und die sagen, na, sie haben viele Patienten, die eine chronische Schizophrenie haben. Und wenn die nicht in der Klinik sind und sozusagen in einem symptomfreien Intervall, haben die aber oft Ängste. Und an diesen Ängsten arbeiten die mit ganz guten Erfahrungen mit dem Klopfen. So, ne? Bei insgesamt Angstsymptomen und Panikattacken ist das Klopfen, das ist die Hauptindikation. Ganz viele Leute, die ihre Flugangst, Höhenangst, Auftrittsangst, Angst vor Prüfungen damit behandelt haben, das ist die Hauptindikation. Oder eben posttraumatischer Stress. Ich habe was erlebt, was Belastendes. Immer wenn ich daran denke, komme ich wieder in komische Zustände und quasi verliere die Selbst Wirksamkeit. Und wenn man in dem Moment diese Klopftechnik anwendet, ist das für Klienten oft, für Patienten ganz hilfreich. Also viele Traumatherapeuten arbeiten damit und berichten ganz, ganz, ganz gute Sachen. So, und jetzt, wo wirkt es noch nicht? Wenn man so, da auch bei einer normalen Auftrittsangst, es könnte sein, dass das normale Klopfen sozusagen nichts bewirkt. Dann muss man auf einer anderen Ebene gucken, warum hängt das jetzt eigentlich? Aber das ist auch beschrieben, das ist jetzt kein Zauber, ne? Und man steigt ein und jemand denkt an seine Angst und denkt, oh, ich habe da diesen großen Auftritt und mir ist schon ganz schwitzig. Und man klopft und es ändert sich nichts. Also normalerweise, das ist ja das Frappierende, in ein paar Minuten ändert sich tatsächlich was. Also sehr viel sogar. Wenn sich nichts ändert, muss man sozusagen auf einer anderen Ebene gucken. Dann würde ich auf der Ebene der Beziehungsmuster, nenne ich das, und der Glaubenssätze gucken. Wenn ein Prozess feststeckt, sind meistens Selbstvorwürfe an Bord. Und das ist natürlich ein Krieg, den man sich gegen sich führt. Und wenn der vorhanden ist, so ein Selbstvorwurf oder mehrere Selbstvorwürfe, dann verbessert sich nichts.
Und dann taugt auch das Klopfen nichts.
Ja, gar nichts. Kann man jahrelang klopfen, da ändert sich gar nichts. Ist auch klar, weil das Klopfen selbst wirkt auf der Ebene des limbischen Systems. Das ist das Säugetierhirn, Jahrmillionen alter Hirnbereich. Und das, wo wir uns selbst im Wege stehen durch unsere Glaubenssätze, unser Denken, das ist Neokortex, also Großhirnrinde. Die ist ja gar nicht so alt, die ist ja nur ein paar hunderttausend Jahre alt. Und da muss man auch anders intervenieren. Ich finde es ehrlich gesagt sogar faszinierend, dass wir auf der Ebene des Säugetierhirns, also limbisches System, Gefühlshirn, da ist unsere Intervention, wir klopfen auf bestimmten Akupunkturpunkten, wir machen Augenbewegungen, wir machen im Grunde eine ganz atavistische Intervention. Während, wenn das nicht funktioniert und wir uns einen Selbstvorwurf machen, dann haben wir quasi den präfrontalen Kortex, also das Frontalhirn, aktiviert. Da geht es um Beziehungen, um Werte. Und da ist unsere Intervention dann eben eine andere. Also da wird dann auch wieder ein Hautstimulus gesetzt, also ein Punkt gerieben oder einer geklopft. Und dann wird eine selbstannehmende Affirmation ausgesprochen, also wo erstmal ganz phänomenologisch beschrieben wird, was ich habe. Auch wenn ich jetzt Angst vor diesem Auftritt habe. Und der zweite Teil der Affirmation ist eine Selbstbestätigung. Das kann sein, stehe ich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin, oder achte ich mich und wertschätze ich mich so, wie ich bin, oder liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. So. Ein quasi Ambivalenztraining, ein Sowohl-als-auch-Training. Also man könnte auch sagen, es ist eine Art Selbstbeälterungsmaßnahme. Ja, ist ja tatsächlich so, wenn wir Stress haben, brauchen wir Trost oder brauchen wir eine Unterstützung. Und die kommt von außen oft nicht, weil wir alleine sind. Und dann ist es gut, wenn man sich das selbst geben kann. Also es kann festhängen am Selbstvorwurf, es kann festhängen am Vorwurf anderen gegenüber. Ne? Ihr seid schuld, dass ich das nicht konnte, ihr habt mir das angetan, mein Chef sieht mich nicht, meine Eltern haben mich geschlagen. Das ist ja alles schlimm und ist ja auch richtig, nur es geht hier nicht um die Inhaltsebene, es geht um die Beziehungsebene. Wenn ich einem anderen einen Vorwurf mache, mache ich ihn, und selbst wenn er ein Täter ist oder mir was angetan hat, mache ich mich dadurch zum Opfer, weil ich den anderen sozusagen in seiner Täterrolle bestätigt habe. Das fühlt sich ungut an. Und man kann in der Opferrolle sehr, sehr, sehr festhängen und man läuft Gefahr, selbst zum Täter zu werden. Also wenn man selbst was Schlimmes erlebt hat, ist es ja manchmal so, dass man selbst anderen was Schlimmes antut. Die dritte ganz perfide Strategie, mit der man seine eigene, sagen wir, Entwicklung blockieren kann, ist eine Erwartungshaltung an einen anderen. Also ich sage, nein, mein Chef soll endlich sehen, dass ich das gut kann. Oder meine Eltern sollen doch endlich mal einsehen, dass. Oder ich kann doch wohl erwarten, dass mein Mann, meine Frau dieses und jenes. Das stimmt inhaltlich ganz oft, aber darum geht es nicht. Es geht um die Beziehungsebene. Wenn ich von einem anderen was erwarte, also ich habe ein Ziel definiert, wo der andere eigentlich handeln muss. Der muss doch wohl einsehen. Und der andere will oder kann nicht einsehen. Dann habe ich mich wieder in eine Hilflosigkeits-, in eine Nicht-Wirksamkeits-Situation gebracht. Deswegen ist die Erwartungshaltung an andere ein hochtoxisches Beziehungsangebot. Der vierte Punkt, der beim Auftritt ganz, ganz wichtig ist, ist das innere Schrumpfen, also die Altersregression, dass sich kleiner fühlen, als man ist. Es ist mir schon Anfang 2000 aufgefallen, dass ganz viele Leute, die Auftrittsstress haben, sich kleiner, jünger, hilfloser fühlen, als sie sind. Und das aber nicht wissen. Also wenn sich jeder jetzt mal so fragt, Mensch, wo hatte ich mal so einen Auftritts- oder Prüfungsangst? Wie alt habe ich mich eigentlich gefühlt? Definitiv ungefähr 80-90% der Menschen, vielleicht sogar noch mehr, fühlen sich kleiner oder jünger, als sie sind. Und das läuft aber hinter unserem Rücken ab. Und das ist das Fatale daran. Wenn mir das klar ist und ich mir klar mache, hey, wie alt bin ich eigentlich, ist es oft schon eine sehr gute Intervention. Und der fünfte Punkt, wo jemand festhängen kann, das sind eben etwas schwierigere Thematik, das sind dysfunktionale Loyalitäten. Also mal angenommen, meine Eltern sind nicht glücklich oder krank gewesen oder es gibt schwere Schicksale in der Familiengeschichte, dann kann es sein, dass ich mir nicht erlaube, und das ist ja sehr gut nachvollziehbar, nicht erlaube, glücklich, erfolgreich, expansiv zu sein. Wenn meine Vorfahren ganz, ganz Schlimmes erlebt haben, dann würde ich auch nicht so einfach sagen können, hey, das Leben ist auch eine super schöne Geschichte. ist doch eine super tolle Sache. Das muss man doch genießen. Weil quasi innere Anteile mit mir loyal mit den Leidenden sind und ich kriege sofort ein schlechtes Gewissen, wenn ich sowas sage. Und was man oft sieht im Höchstleistungsbereich, dass Performer, auftretende Eltern hatten, die eigentlich weiter gern gekommen wären, als sie es gekommen sind, alles in die Kinder investiert haben, was auch schön ist, aber auf einer Ebene hat das Kind ein schlechtes Gewissen, wenn es was richtig gut macht jetzt, weil das Kind merkt, eigentlich wollte mein Vater großer Geiger werden. Jetzt bin ich Geiger geworden und darf ich eigentlich so erfolgreich sein und ihn damit in den Schatten stellen? Das sind natürlich unbewusste Prozesse, die sind einem nicht gleich direkt bewusst. Also da kann man im Coaching dran arbeiten, dass ihm das klar wird. Das habe ich die Big Five Lösungsblockaden genannt. Also wenn einer von diesen fünf oder manchmal sind es auch mehr vorhanden sind, dann reicht das normale Klopfen und auch das Reden, also wenn man nicht auf diese Punkte kommt und die bearbeitet, reicht nicht aus.
Jetzt machen wir mal wieder einen Schnitt.
Ja.
Und hören von Heinz Hoppe, Freunde, das Leben ist lebenswert. Warum, klären wir, wenn wir es gehört haben.